Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Du hast schon gehört, mein Name ist Carsten, ich bin einer der beiden Pastoren hier im Projekt X. Und ich grüße dich, egal ob du schon lange zu uns gehörst als Kirche, ob du ganz nah mit uns verbunden bist, ob du vielleicht auf dem Weg dahin bist oder vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier und schaust rein, gibst vielleicht dieser ganzen Thematik Kirche, Glaube nochmal eine neue Chance in deinem Leben. Schön, dass du da bist. Es geht heute um den vierten und letzten Teil unserer Themenstaffel Gleichnisse, Geschichten. Genau, diese Geschichten sind Gleichnisse. In der traditionellen Literatur werden die als Gleichnisse bezeichnet und das sind Geschichten von Jesus, die er erzählt hat, um etwas rüberzubringen. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr dazu. Und heute geht es um Geschichten vom Großzügigsein. Ja, apropos, gutes Stichwort, wo ich euch da gerade so sitzen sehe. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl, hast vielleicht einen Kaffee gehabt oder irgendwas anderes. Und ich hoffe, niemand hat dich schräg von oben bis unten gemustert, als du reingekommen bist. Und du hast gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Was sind das denn hier für Leute? Ganz anders, als es mir mal ging. Meine Frau und ich waren mal vor einiger Zeit in München unterwegs und hatten dann spontan noch Hunger und Google Maps rausgeholt, geschaut, wo ist denn hier noch ein Restaurant, und tatsächlich direkt um die Ecke war ein italienisches Restaurant. Ich werde euch bestimmt nicht sagen, welches das war, aber ist nicht schwer zu finden, ist in München. Also, wir kommen da rein, machen die Tür auf, gingen so einen langen Flur entlang und da stand so im Eingangsbereich ungefähr einen Meter entfernt ein Tisch, der war leer und zwei große Gasträume rechts und links. Dann kam jemand auf uns zugestürmt und kam auf uns zu und sagte, bitte, so dass ich mich schon rechtfertigen musste. Und ich sagte, ja, wir zwei Personen, können wir vielleicht noch was essen? Und dann kam wirklich kein Witz, so eine Reaktion. Von oben bis unten gemustert. Und ich dachte, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, dann kommt man mit. Und dann ging er in den einen Raum. Da waren Tische frei noch, viele Tische frei. An anderen Tischen saßen Leute schön an der Heizung. Nee, da ist nichts. Dann ging er mit uns rüber in den anderen Raum. Tische frei, andere Leute saßen da schön, unterhielten sich schon. Nee, da ist auch nichts. Dann nehmt halt den Tisch. Direkt wirklich einen Meter vor der Eingangstür. Völlig verrückt. Wir hatten aber so einen Hunger und haben mal gesagt, komm, dann egal, jetzt nehmen wir das. Und der Abend ging so weiter. Also er war wirklich, er hat uns wirklich im Prinzip spüren lassen, ihr seid hier nicht willkommen. So ungefähr, was sprengt denn meine Party? Was fällt euch eigentlich ein, hier reinzukommen? Die Pizza war nebenbei gesagt auch noch schlecht. Und als wir rausgegangen sind, sage ich zu meiner Frau, schau mal, genau das ist das Ding, das so sollte es in der Gemeinde, in einer Kirche niemals sein. Das ist so, genauso macht man es nicht. Leuten mit jeder Faser des Seins vermitteln, du bist hier nicht willkommen. Wir haben einen Ablauf, den störst du eigentlich. Und ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Das ist ein sehr starkes Gefühl, was uns ziemlich im Prinzip auch den ganzen Abend dann in Beschlag genommen hat, so dieses Gefühl. Eigentlich muss ich mich hier für alles, was ich bestelle, dauernd rechtfertigen. Eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Ich bin nicht willkommen. Ich werde fast schon so wie ausgegrenzt. Vielleicht kennst du das aus anderen Kontexten, dieses Gefühl. Wenn du ausgegrenzt wirst oder worden bist. Also Isa hat ja eben erzählt von der Erfahrung in der Schule, nehme ich mal, war das an, mit den Buffalos und den Flammen. Vielleicht ist das deine Erfahrung mit der Schulzeit. Ja, vielleicht bist du da so von oben bis unten gemustert worden und das sind nicht die richtigen Schuhe. Das sind nicht die richtigen Klamotten oder wenn du noch nicht so alt bist wie ich, das ist nicht das richtige Handy, das ist nicht das richtige Smartphone. Du gehörst nicht dazu und wirst ausgeschlossen auf Basis von irgendwelchen Dingen, die andere sich überlegt haben, und weil du die nicht erfüllst, bist du draußen. Vielleicht geht's dir in deiner Familie so. Vielleicht hast du mal Streit gehabt mit, keine Ahnung, deinem Bruder, deiner Schwester, Ärger mit den Eltern, und wenn jetzt die Familie zusammenkommt, kriegst du eigentlich gespiegelt und signalisiert, du gehörst nicht mehr so richtig dazu. Vielleicht geht's dir in deinem Job so, in deinem Büro, du hast irgendwie das Gefühl, die anderen Kollegen da, die hacken da irgendwie was aus, die sind irgendwie so eine Gruppe und ich gehöre irgendwie nicht dazu, und die lassen dich das auch spüren. Und das Verrückte ist, wir Menschen müssen das auch gar nicht aussprechen. Wir sind ziemlich gut darin, das so rüberzubringen. Einfach durch Blicke, durch das, wie wir uns verhalten, können wir Leuten ziemlich gut rüberbringen, dass sie nicht erwünscht sind und nicht dazugehören sollen. Wie auch immer, diese Botschaft kommt an. Und das fühlt sich nicht gut an, das trifft uns oft im Kern und der Punkt ist eigentlich immer der gleiche. Wir Menschen tendieren dazu, andere auf Basis von Dingen, die wir uns selber ausdenken, auszuschließen, auszugrenzen. Das ist einfach eine ganz fiese Tendenz, die wir in uns haben. Ja, wir überlegen uns irgendwelche Kriterien, setzen uns auf die richtige Seite unserer Deutung und alle, die dem nicht entsprechen, sind raus. Wir haben das einfach in uns und ich sage dir auch, dafür ist es egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, ob du für dich einen Wiedereinstieg suchst, ob du Kirche, Glaube für dich in Frage stellst oder ob du seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs bist und fest von Gott überzeugt bist. Wir alle haben das tatsächlich in uns, wir tun solche Dinge. Das ist bis heute so, das war auch schon immer so, das war auch zu der Zeit so, als Jesus unterwegs war, auch zu der Zeit, von der biblische Texte berichten. War das so? Und wir schauen uns heute mal so ein Gleichnis an, was sich darum dreht. Ja, so eine Geschichte, eine frei erfundene Geschichte von Jesus. Also die ist nicht wirklich so passiert, es ist eine frei erfundene Geschichte. Und wenn du die schon mal gelesen hast, lade ich dich ein, nochmal bewusst einzusteigen, weil die Geschichte wird oft mit anderen Dingen verknüpft. Aber ich glaube tatsächlich, das, was ich dir heute sagen möchte dazu, ist eigentlich das Herz dieses Textes. Und zuvor sage ich dir noch ein paar Sachen zu Gleichnissen. Also das, was wir uns gleich anschauen, steht im Bericht des Matthäus, zweiter Teil der Bibel. Wir haben 4 Berichte über das Leben von Jesus aus dem Bericht von Matthäus, Kapitel 20 und ein paar Dinge zu Gleichnissen noch zuvor. Gleichnisse sind Geschichten mit einem Effekt, mit einem Höhepunkt. Das ist ein typisch rhetorisches Mittel aus der damaligen Zeit, was Jesus sehr viel benutzt hat und auch andere jüdische Rabbis haben das viel benutzt. Gleichnisse sind so aufgebaut, dass sie die Menschen, an die das geht, immer an einem bestimmten Punkt abholen, dann zum nächsten Punkt führen, in dem die Geschichte erzählt wird. Und das ist meistens der Punkt, an dem die Leute eifrig zustimmen, sagen, ja, genauso sehe ich es auch, richtig so. Und dann führen sie zum nächsten Punkt. Und an diesem Punkt gibt es die Überraschung, die Wendung, die Provokation, irgendwas, worüber Leute sich ärgern. Dass sie da stehen und sagen, was? Die habe ich gerade noch zugestimmt und jetzt drückst du mir das rein. Jesus hat das ganz oft so gemacht. Also im Bericht von Matthäus heißt es an einer Stelle weiter vorher, vor unserem Text von heute, Gleichnisse fehlten in keiner seiner Predigten. In keiner seiner Predigten. Das heißt, er hat an einer Tour dieses rhetorische Mittel aus der Tasche gezogen. So, das Neue Testament erzählt meistens immer, an wen diese Gleichnisse gerichtet waren. Das waren nämlich nicht immer dieselben Zielgruppen, an denen diese Gleichnisse gingen. Und deswegen, wenn du ab und zu in der Bibel liest oder regelmäßig liest und manchmal auf ein Gleichnis prallst und dich fragst, wie kann ich das verstehen, ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du auf ein Gleichnis prallst, diese hier. Wer ärgert sich über die Geschichte? Das ist meistens der Schlüssel, um das Gleichnis richtig zu verstehen. Wer ärgert sich über diese Geschichte? Wer ist es, den Jesus provoziert, zum Nachdenken bringen will über seine Überzeugungen, über sein Gottesbild, über sein Verhalten, über sein Leben? Also wer ist es, auf den Jesus es abgesehen hat mit seinem Gleichnis? So, mit dem im Hinterkopf tauchen wir jetzt ein in dieses Gleichnis von heute, in diese Geschichte, frei erfundene Geschichte. Und wir machen das heute mal anders. Normalerweise, wenn der Klaus oder ich hier vorne reden, dann gehen wir die Bibeltexte oft Stück für Stück durch. Und wir machen das heute mal anders. Wir lassen diese Geschichte einmal komplett auf uns wirken. Deswegen wird Isa nochmal für uns diese Geschichte aus Matthäus Kapitel 20 lesen, damit wir es einmal in Summe in der vollen Wirkung hören, wie Jesus es damals auch gesagt hat.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der frühmorgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. »Geht auch ihr in meinen Weinberg«, sagte er zu ihnen. »Ich werde euch angemessen dafür bezahlen.« Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, »Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« »Uns wollte niemand haben«, antworteten sie. »Geht doch und helft euch und helft auch noch in meinem Weinberg mit«, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter. »Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf.« Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. »Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert.« »Mein Freund«, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen, »ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun auch einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.«
Ja, vielen Dank. Also jetzt hast du die Geschichte einmal in Summe gehört. Und an der Oberfläche ist das nicht so schwer zu verstehen, was da passiert. Da ist ein reicher Mann, der hat einen Weinberg und der soll abgeerntet werden. Und also braucht er Leute, die er dafür einstellt. So, im ersten Jahrhundert gibt es das, was wir unter einem Arbeitsmarkt in unserer Form heute haben, noch nicht. Es hat auch nicht bei weitem jeder eine Festanstellung, so wie wir das kennen. In dieser Zeit damals ist es ganz normal, dass wenn man keinen Job hat, morgens sich an den Marktplatz im Ort stellt und darauf wartet, dass jemand vorbeikommt, der zum Beispiel sagt, hey, ich brauche jemanden, der heute meinen Acker umgräbt, 1, 2, 3, 4 Leute, habt ihr Zeit heute? Oder eben, dass jemand kommt, der sagt, ich habe einen Weinberg abzuernten, ich brauche Leute dafür, habt ihr heute Zeit? Also das ist ganz normal, dass sowas in der damaligen Zeit passiert. So einer ist der Mann aus unserer Geschichte. Er stellt für diesen Tag Leute ein, zahlt einen Denar. Ein Denar ist damals der übliche Tageslohn. Ja, das ist der Mindestlohn, könnte man so sagen. Und ein Arbeitstag geht damals in der Regel von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Bedeutet, Mindestlohntarif, in unserer Kultur wäre das umgerechnet heute, dieser Arbeitstag, sowas um die 150 Euro für diesen Tag nach Mindestlohntarif. Also, das ist eine Story mitten aus dem Leben der Menschen damals. Die kennen das optisch, wenn sie durch den Ort gehen, wissen sie, dass da Leute rumstehen. Die haben vielleicht selber schon mal auf dem Marktplatz gestanden und auf so ein Jobangebot gewartet. Also die Geschichte ist so nicht passiert, aber es ist eine Story mitten aus dem Alltag der Menschen, die Jesus dazuhören. Und Jesus erzählt die Geschichte dann so, dass der Mann alle 3 Stunden wieder vorbeikommt und alle 3 Stunden noch Leute einstellt. Ja, und kurz vor Schluss des Arbeitstages, um 17 Uhr, kurz bevor die Stempeluhr abgestellt wird, kommt er nochmal an, da stehen tatsächlich noch welche, und er sagt, Freunde, wie kann das sein, nach so langer Zeit, dass ihr immer noch hier steht und noch nicht gearbeitet habt, wieso seid ihr nicht eingestellt? Und dann kommt die Antwort, uns wollte niemand haben. Wir sind die, die nirgendwo andocken konnten. Wir sind die, die übersehen worden sind. So, um 18 Uhr gibt's die Lohntüte. Und zwar interessanterweise von hinten nach vorne. Also die zuletzt eingestellt worden sind, kriegen zuerst ihr Geld. Die zuerst eingestellt worden sind, müssen sich hinten anstellen, stehen aber dabei. Ja, und die zuletzt angefangen haben, öffnen ihre Tüte, schauen die Kohle an und sehen 150 Euro für eine Stunde. Krasser Stundenlohn. Ja, und dann geht's rückwärts den Tag rauf. Und wir können uns super vorstellen, wie das abgelaufen ist. Die zuerst angefangen haben, um 6 Uhr morgens, sehen das, wie die anderen ihr Tütchen aufmachen, 150 Euro einkassieren und denken sich, wie geil ist denn das? 150 Euro die Stunde? Ich war den ganzen Tag hier, das sind 1800 Euro für einen Tag. Und wahrscheinlich gehen gleich die Handys raus und dann wird angerufen zu Hause, Häschen, wir kaufen noch, bestellen neue Schuhe und ein neues Auto und wir streichen das Haus und kriegen noch Kinder und so. Ich bringe das dicke Geld nach Hause hier, wenn ich morgen hier wieder bin. Dir zeige ich es jetzt richtig, wie viel Geld ich verdienen kann. Ja, dann kriegen sie ihre Lohntüte, machen die auf, schauen da rein. 150 Euro. Und die denken natürlich, was jeder von uns gedacht hatte, hätte in der Situation, sie denken sich, was? Wir keulen den ganzen Tag hier in der prallen Sonne und die Typen, die am Ende noch eine lausige Stunde die Heckenschere geölt haben, kriegen dasselbe wie wir? Ich lass mich doch nicht verarschen. Also gehen sie zum Chef und beschweren sich über Tarifverträge und Arbeitsverhältnisse und das ist alles ungerecht und sagen, das darf nicht sein, das kann nicht sein, dass die dasselbe bekommen wie wir. Wir haben gearbeitet den ganzen Tag. Uns steht ja wohl mehr zu. Und du hast die Reaktion gehört und gelesen von dem Besitzer, der hört sich das alles an und sagt, Freunde, hört euch mal selbst zu. Hör dir mal selbst zu, was du sagst. Wir hatten doch eine Vereinbarung, oder nicht? Und an die halte ich mich. Ich stehe zu meinem Wort. Und wenn ich den anderen genauso viel geben will, dann ist das meine Sache. Denn es ist mein Geld. Ich glaube, du hast ein Problem mit meiner Großzügigkeit. Und da ist unser Stichwort für heute. Großzügigkeit. Interessant, dass diese Geschichte mit Großzügigkeit verknüpft wird. Auf den ersten Blick würde man das vielleicht gar nicht so sehen. Und es ist alles mögliche im Laufe der Jahrhunderte in diesen Text reingelesen worden. Also immer wieder fragen Leute, die viel in der Bibel lesen, die sich damit beschäftigen, was bedeutet dann das alles in so einem Gleichnis? Gibt es eine Übertragung für die einzelnen Elemente? Was bedeutet der Weinberg? Was bedeutet der Denar? Und wir haben versucht, dir zu vermitteln in dieser Staffel, dass es meistens gar nicht nötig ist, die einzelnen Elemente alle auszulegen, denn Gleichnisse sind Geschichten, die meistens einen Punkt, manchmal zwei Punkte vermitteln wollen. Einfache Alltagsszenen, die Leute kennen, wo sie erst zustimmen und im zweiten Schritt dann eine überraschende Wendung hören. Und deswegen machen wir es gar nicht so kompliziert. Auch Jesus erzählt hier eine einfache Alltagsszene, nimmt die Hörer an die Hand und gibt der Geschichte eine Wendung. Und wir fragen ganz einfach, wie ich eben selber vorgeschlagen habe, wen ärgert Jesus damit? Wen provoziert Jesus hier zum Nachdenken, zum Überdenken seiner Überzeugungen, seines Gottesbildes, seines Verhaltens, seines Lebens? Und der Kontext verrät uns das mehrmals direkt. Diese Texte sind ja im Original in einem Rutsch durchgeschrieben worden und manchmal sind es lange Erlebnisse, manchmal kürzere, manchmal springen die Autoren ein bisschen hin und her. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass das Ganze eingebettet ist in ein längeres Erleben, in einen längeren Ablauf und der Kontext verrät uns das. Wer die Zuhörer sind, das sind die Schüler von Jesus, die Freunde. Man nennt sie auch Jünger. Mehrmals werden die kurz vorher genannt. Das sind eindeutig die Menschen, an die dieses Gleichnis geht. Also Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen wollen. So, was passiert direkt vor der Geschichte mit dem Weinberg? Das ist super wichtig. Deswegen, bitte, versuch noch innerlich dabei zu bleiben und steig noch mal neu mit ein. Am besten. Jesus war kein Märchenonkel, der gesagt hat, ach Freunde, komm, wir setzen uns mal hierher, ich habe so eine witzige Geschichte, ist mir eingefallen, zum Weinberg und sowas, mal gucken, was ihr dazu sagt. Diese Geschichte ist eine Antwort von Jesus auf etwas, was er vorher beobachtet hat. Und dieses Vorher müssen wir deswegen ganz dringend verstehen, um die Story richtig zu verstehen. Kurz vorher passiert das hier, die Schüler von Jesus erleben, wie Jesus Kinder segnet. Also wenn das Babys waren zum Beispiel, hat man das gemacht, nimmt man die auf den Arm und spricht ein Segensgebet oder man legt die Hand auf sie, spricht ein Segensgebet. Und Jesus sagt dabei, schaut euch das an. Nehmt euch ein Beispiel an Kindern, die machen es genau richtig. Ja, die Kinder, die lassen sich einfach beschenken und überhäufen mit Gnade von Gott. Der kann sie einfach überschütten, die hinterfragen das nicht. Die kommen nicht mit ihr, aber habe ich das verdient oder nicht? Die tauchen auch nicht vor Gott auf mit irgendwelchen Leistungen, die sie rauskehren lassen oder irgendwelchen Verdiensten, die sie meinen, sich anheften zu können. Die rechnen vor Gott auch nicht vor, was sie geleistet haben, ihr Einsatz, ist völlig egal alles. Jesus sagt, nimm dir genau daran ein Beispiel. Lassen sich einfach beschenken. Ohne herumzuprallen, ohne sich hervorzutun. Direkt danach kommt so jemand vorbei mit der Tendenz zum Rumprallen und Hervortun. Ein reicher Typ, die Taschen voller Geld und sagt, Jesus, erzähl mal, wie kann ich ewig leben? Und Jesus sagt, du weißt Bescheid, du weißt, wie das geht, indem du alle unsere jüdischen Gebote hältst und Gott an Nummer eins hast. Ja, kein Problem, Jesus, mache ich die ganze Zeit. Okay, wenn das so ist, dann gib von deinem Geld großzügig weg an andere und zeig damit, dass Geld nicht dein versteckter Gott ist. Bring mal ein richtiges Opfer, sagt Jesus ihm, um zu zeigen, wo dein Herz ist. Und das kann er nicht. Er kann nicht zu 100% mit Jesus unterwegs sein, weil in seinem Herzen ein anderer Gott bereits regiert. Dieser Platz ist besetzt und er räumt den auch nicht einfach so. Geld ist sein Gott. Dieses Opfer kann er nicht bringen. Deswegen kann Jesus in dem Moment auch nicht mehr für ihn tun und er geht weg. Die Freunde von Jesus stehen daneben und beobachten das. Die stehen daneben, ihre Haare stehen zu Berge. Der Text sagt das ausdrücklich im Matthäusbericht, Kapitel 19. Sie waren entsetzt über das, was sie da beobachten. Und dann geht's los, dann entwickelt sich ein Dialog. Sie sagen, Jesus, Mann, wir haben wirklich viel geopfert für dich. Wir sind nicht wie dieser Typ da gerade, der kein Opfer bringen will. Wir haben wirklich krass viel geopfert. Wir haben unsere Familien verlassen, wir haben unsere Jobs aufgegeben, wir haben keine Zeit mehr für unsere Hobbys, wir haben keine Zeit mehr für unsere Freunde. Wir laufen die ganze Zeit mit dir durchs Land, rauf, runter, rechts, links, überall. Unser ganzes Geld geht für neue Sandalen, die ganze Zeit drauf, Jesus. Wir bringen so viel für dich, deswegen kriegen wir ja wohl viel von dir zurück. Das kann nicht anders sein. Du musst uns was dafür zurückgeben, denn wir machen hier die ganze Arbeit für dich. Von morgens bis abends keulen wir die ganze Zeit für dich. Und da kriegen wir ja wohl was zurück von dir. Und wenn du Kapitel 20 weiterliest, merkst du, es geht danach immer noch so weiter, dass sie sagen, also Jesus, wenn du mal hier der Herrscher bist und so, dann ich hätte eine Idee, welcher Minister ich sein könnte. Also das ist damit auch noch nicht ganz gegessen, mit diesem Text. Und wir können ihnen das auch irgendwie nicht übel nehmen, dass sie das so sagen, weil sie denken einfach wie wir, ehrlich gesagt. Ja, sie beobachten einfach und vergleichen liegt in der Natur des Menschen. Wenn du ehrlich mit dir selber bist, weißt du, wie oft du vergleichst mit anderen. Und ich tue das auch. So oft vergleiche ich, was andere haben, was andere tun, was andere nicht können. So oft tue ich das. Und es ist auch die logische Schlussfolgerung, die sie ziehen aus dem, was sie beobachtet haben. Sie können gar nicht anders als zu diesem Schluss kommen, aus unserer Logik heraus. Sie sagen, habe ich viel für Gott geleistet, bekomme ich auch viel von Gott. Habe ich noch mehr von Gott geleistet? Ja, natürlich, dann kriege ich noch mehr von Gott zurück. Und die Antwort von Jesus ist dann interessant darauf. Er sagt, Freunde, das stimmt. Ihr habt wirklich viel geopfert für mich. Ihr habt wirklich sehr, sehr viel eingesetzt für mich. Ich sehe das. Und ich stehe zu meinem Wort. Ihr werdet viel, viel, viel zurückkriegen dafür. Ich sehe das und ich lasse euch nicht hängen. Aber eben nicht nur ihr, sondern jeder Mensch, der mir nachfolgen will. Egal an welchem Punkt man einsteigt, jeder, der mit mir leben will, weil mein Herz so dermaßen von Liebe und von Großzügigkeit und Offenheit überquillt, dass einfach für jeden da auch Platz ist. Mein Herz steht offen, ob euch das passt oder nicht. Und Jesus entdeckt im Denken seiner Freunde eine Facette, die ihm nicht gefällt. Und bei der er den Eindruck hat, spontan, ich muss was dazu sagen. Und ich habe das mal versucht, in diese beiden Worte zu fassen, weil mir ehrlich gesagt auch nicht ein einzelnes Wort eingefallen ist, wie man beide Begriffe da rein bringt, nämlich aufrechnen und ausgrenzen. Andere auf Basis der eigenen Leistung, der eigenen Verdienste, der eigenen Moral oder was auch immer, des eigenen Einsatzes, das aufzurechnen, innerlich andere ins Verhältnis dazu zu setzen und festzustellen, da kommt aber weniger, also raus mit ihm, raus mit ihr, gehört nicht dazu, wird ausgegrenzt. Den eigenen Einsatz gegen den anderer aufrechnen. Und als Antwort darauf kommt unmittelbar dann unsere Geschichte von heute, auf dieses Denken. Also, wir sehen, was vor sich geht. Jesus sagt zu seinen Freunden, ihr werdet doch bekommen, was ich euch versprochen habe. Meine Großzügigkeit gilt für euch immer. Ich bin großzügig zu euch, ganz sicher, aber es wird andere geben, die dieselbe Großzügigkeit erleben werden und die es in eurem Denken vielleicht nicht verdient haben, die ihr nicht für Opfer genug haltet, nicht für einsatzbereit genug haltet, nicht für verdienstvoll genug. Warum? Weil meine Großzügigkeit niemanden ausgrenzt, auch nicht die, die erst um 17 Uhr dazukommen. Deswegen endet dieses Gleichnis mit dem Stichwort Großzügigkeit und nicht Tarifverträge oder Gewerkschaften gründen, sondern Großzügigkeit. Weil ich niemanden ausgrenze. Und dieses Gleichnis bestätigt das, was Jesus unzählige Male in der persönlichen Begegnung mit Menschen eins zu eins live, Auge in Auge, Menschen versucht hat vorzuleben und weiterzugeben. Du bist angenommen. Du darfst dazugehören, einfach dazugehören. Ich stelle keine Leistungsanforderungen, du musst mir kein moralisches Zeugnis vorlegen, du erst recht kein religiöses Zeugnis. Komm einfach und gehör dazu und schließ dich mir an. Okay, was machen wir heute mit so einem Gleichnis, mit so einer Geschichte? Wie können wir das Prinzip, was sich dahinter verbirgt, Offenheit und Großzügigkeit, umsetzen? Und ich denke, es gibt einen persönlichen Level und einen gemeinschaftlichen Level, auf dem wir das sehr schnell wiederfinden. Und vielleicht bist du innerlich in deinen Gedanken schon da einen Schritt weiter jetzt als ich mit dem Reden und weißt eigentlich schon, wo dich das trifft persönlich. Und ich sage dir, wenn dich das vielleicht aufbürstet oder ärgert, vielleicht sogar, was ich jetzt gleich noch sage, dann sage ich dir, lass es zu. Denn Gleichnisse sind keine netten Geschichten gewesen. Gleichnisse sollten provozieren und aufbürsten. Gleichnisse sollen uns, mich auch immer wieder hinterfragen, was sind meine Überzeugungen? Was ist mein Gottesbild? Was lebe ich hier? Und deswegen, wenn du sowas spürst, lass es ruhig zu. Das ist eine gute Sache. Wir starten mit der persönlichen Ebene. Ja? Und der betrifft dich, auch wenn du noch gar nicht an Jesus glaubst. Also es ist egal, wie lange du schon mit Jesus lebst. Es ist egal, welche Rolle Glaube, Gott, Kirche in deinem Leben spielen. Es ist egal, ob du Glaube gerade wiederentdeckst, der Sache nochmal eine Chance geben willst. Der betrifft uns alle. Warum? Weil jeder von uns Vorurteile hat. Leider ist das so. Jeder von uns hat Vorurteile gegen einzelne Menschen, manchmal gegen einzelne Gruppen, gegen ganze Gruppen. Und Jesus möchte mit dieser Geschichte einen Punkt deutlich machen, den ich gar nicht genug betonen kann. Nämlich, achte auf dein Herz. Erhalte dir im Herzen eine Offenheit. Mach es wie Jesus. Folge dem Beispiel wie Jesus und begegne Menschen offen und Großzügigkeit und mit einer Haltung, die Menschen nicht ausgrenzt, sondern mit reinnimmt. Mach es wie Jesus. Achte auf dein Herz. Denn vielleicht ist es ja so, dass du beteiligt bist an etwas. Also, ich habe eben von mir erzählt, wie es sich angefühlt hat, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht willkommen hier. Am liebsten würde derjenige sehen, dass ich gleich auf dem Absatz wieder kehrt mache und verschwinde. Isa hat von sich erzählt, wie das ist, wenn man Menschen ausgrenzt, auf Basis von irgendwelchen Merkmalen. Vielleicht geht es dir nicht wie mir am Anfang, sondern vielleicht bist du beteiligt, jemanden auszugrenzen. Wäre doch möglich. Vielleicht grenzt du deinen Partner, Ehepartner aus deinem Leben aus, weil er oder sie aus deiner Sicht nicht so viel investiert in eure Beziehung wie du. Und du fängst an aufzurechnen und denkst dir, jetzt muss langsam auch mal gut sein, Freunde. Guck mal, was ich alles tue. Vielleicht grenzt du jemanden aus deiner Familie aus, weil er oder sie aus deiner Sicht nicht so viel beiträgt für ein gutes Miteinander wie du. Und du hast das Gefühl, also der nimmt und nimmt und nimmt nur und ist eher eine Belastung. Und ich? Bringe ich nicht viel mehr ein? Vielleicht ging es in deinem Schulsetting so, in deinem Ausbildungssetting, vielleicht in deinem Arbeitsumfeld so. Da ist jemand, der bringt aus deiner Sicht nicht so viel Einsatz wie du. Und du hast auch das Gefühl, du bist der Einzige, der das sieht. Und du fängst innerlich an aufzurechnen und denkst dir, es kann irgendwie nicht sein, was hier gerade passiert. Vielleicht geht es dir so, dass du beteiligt bist. Vielleicht grenzt du jemanden aus in deiner Kirche, in deiner Gemeinde? Wäre das möglich? Weil du innerlich aufrechnest und dir denkst, ich investiere doch so viel. Durch Mitarbeit, durch Finanzen. Und was macht er oder sie? Ich bin den ganzen Tag im Weinberg. Von morgens bis abends bin ich da. Immer wenn man mich braucht. Wo ist denn er? Wo ist sie? Und dann kommt er oder sie rein und du merkst, du kannst nicht mehr so frei ihm oder ihr begegnen. Weil in deinem Herzen etwas passiert ist, zu dem Jesus uns sagt, achte auf dein Herz. Erhalte dir deine Offenheit. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung auch nur sagen, aus dem, was ich x-mal beobachtet habe bei Menschen, das beste Heilmittel gegen Aufrechnen und Ausgrenzen sind Dankbarkeit und Großzügigkeit. Ja, Dankbarkeit und Großzügigkeit sind die besten Heilmittel, die ich dir weitergeben kann. Schau ganz bewusst auf das, was du hast und nicht auf das, was andere haben. Schau ganz bewusst auf das, was du tust und nicht verbittert auf das, was andere tun oder nicht tun. Es bringt dich nicht weiter. Gib großzügig weiter. Egal, ob andere sich der Großzügigkeit anschließen oder nicht. Weil es um dein Herz geht. Offenheit schützt dein Herz und fördert dein Herz. Und letzten Endes musst du mit deinem Herzen leben und nicht mit dem von jemand anderen. Und deswegen ergibt es keinen Sinn, dauernd auf andere zu schauen und uns immer zu vergleichen. Und ich würde dich gerne fragen, was würde sich denn in deinem Leben ändern, wenn du das noch mehr tun würdest? Noch mehr tun würdest, als du es vielleicht schon tust. Was würde sich ändern in deinem Leben, wenn du bei einem der Menschen, die ich gerade genannt habe, damit anfangen würdest, sie mehr wieder mit reinzunehmen? Wenn du durch die Woche gehst und Menschen offen und großzügig begegnest, mit einem offenen und großzügigen Herzen, wenn du deine Maßstäbe beiseite legst und nicht mehr aufrechnest. Was würde sich in deinem Herzen anfangen zu ändern in der Begegnung mit Menschen? In deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Gemeinde, in deiner Kirche? Ich glaube, alles würde sich ändern. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber es würde sich immer mehr nach und nach ändern. Schritt für Schritt würden sich Dinge ganz sicher ändern. Es gibt noch den anderen Level und der ist genauso wichtig. Und der steht natürlich so nicht im Gleichnis explizit, aber der gibt sich zwangsläufig daraus. Weil wenn dieses Gleichnis an die gerichtet ist, die mit Jesus leben, die dem Beispiel von Jesus folgen, wenn das für Einzelne gilt, gilt das natürlich auch da, wo diese Einzelnen auf einem Haufen zusammen sind. Und das ist in der Regel eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Und deswegen ist das total in Ordnung, das auch auf Gruppen zu beziehen. Und was ich jetzt sage, betrifft dich vor allem, wenn du mit Jesus lebst. Wenn du sagst, ich bin fester Bestandteil, zum Beispiel des Projekt X oder einer anderen Kirche. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, hör trotzdem gut zu, weil es wird dir hoffentlich einen Einblick darin geben, welche Art von Gemeinschaft, welche Art von Kirche wir sein möchten hier. Denn es gibt eine ganz traurige Tendenz in ganz vielen Kirchen und Gemeinden, andere Menschen auszugrenzen, die irgendwie anders daherkommen, die für nicht gut genug gehalten werden zum Beispiel, die eine Lebensgeschichte haben, die vor die Wand gefahren wurde, die vielleicht anders aussehen, eine andere Sprache sprechen oder die einfach irgendwie einen anderen Drive reinbringen, die sich nicht so viel einsetzen. Es gibt diese Tendenz, definitiv. Ich habe sie selbst schon beobachtet. Und ich sage, das ist mir wirklich wichtig, das an der Stelle zu sagen, das ist nichts, was ich bei uns flächendeckend wahrnehme. Es ist deswegen auch nicht meine Bühne heute hier, das endlich mal loszuwerden und sagen, jetzt habe ich die Chance, jetzt drücke ich es euch rein. Wirklich nicht. Das ist nichts, was ich bei uns flächendeckend wahrnehme. Ich nehme bei uns sehr, sehr viel Offenheit und Großzügigkeit wahr. Und deswegen würde ich uns eher ermutigen, diesen Text von heute als frühzeitiges Warnzeichen zu nehmen, ganz am Anfang des Weges schon, das zu sehen und zu respektieren und ernst zu nehmen, tun wir alles, alles, alles dafür, dass sich diese Haltung, aufrechnen und ausgrenzen, niemals bei uns ausbreiten kann. Dass wir niemals Menschen das Gefühl vermitteln, du bist hier nicht willkommen, du passt nicht hier rein. Am besten wärst du gar nicht gekommen heute. Jeder fängt bei sich selbst an. Achten wir auf unser Herz. Tun wir alles, alles, alles dafür, um offen und großzügig jedem Menschen gegenüber zu sein, der hier zur Tür reinkommt. Eine Kirche ist aus meiner Sicht ein super Trainingsfeld, wo wir das üben können, Offenheit und Großzügigkeit. Und darum lassen wir es niemals zu, dass wir Menschen dieses Gefühl vom Anfang vermitteln. Ich gehöre hier nicht hin. Das sagen die Arbeiter, die zum Schluss eingestellt worden sind. Uns wollte niemand haben. Und es wäre sehr traurig, wenn Menschen hier weggehen und das Gefühl haben, mich wollte eigentlich niemand haben hier. Lassen wir das niemals zu. Achten wir auf unser Herz, auch als Gruppe. Und ich sage dir, das ist der tiefe Grund, warum wir auch immer wieder von Offenheit und Großzügigkeit sprechen. Auch finanziell. Der Grund dafür ist nicht, dass wir einfach plump dein Geld wollen. Der Grund, warum wir immer wieder auch über finanzielle Offenheit und Großzügigkeit sprechen, ist, dass wir der festen Überzeugung sind, dass deine Großzügigkeit hier einen richtigen Unterschied machen kann und soll. Dass du mit deiner Großzügigkeit hier richtig etwas bewirken kannst, weil wir was damit von Gott abbilden. Ja, wenn wir Gottes Offenheit abbilden wollen als Projekt X, können wir doch gar nicht anders, als auf offene Herzen, offene Hände, offene Taschen, offene Gebeten zu achten. Wir können eigentlich gar nicht anders, als das zu tun, weil wir damit Gottes Großzügigkeit in dieser Welt abbilden. Wir geben ihr ein Gesicht, eine konkrete Form. Menschen können erkennen, zu diesem Gott möchte ich auch gehören. Wenn Gott so ist, möchte ich auch mit dem leben. Und das ist unsere DNA. Das bedeutet, dass unwiderstehlich zu sein für Menschen, die Glaube, die Kirche für sich in Frage stellen. Ihnen was von Gott weitergeben. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Menschen abholt, egal wo sie Jesus gegenüberstehen. Sie einen Punkt weiterführt, auch wenn sie ganz nah dran sind, immer noch einen Schritt näher an Jesus ran. Ob sie wenig mit Gott anfangen können oder viel, und ich kann dir nur ganz fett Danke sagen, wo du das schon tust. Wo du den ganzen Tag im Gleichnis gesprochen im Weinberg unterwegs bist, in der prallen Sonne, auch Widrigkeiten aushältst, danke, wo du das tust. Danke, wo du dich einsetzt, mit was du dich alles einsetzt. Und ich kann dir von dieser Geschichte, von Jesus her nur versichern, er wird dich ganz sicher reich dafür beschenken. Er sieht das und du wirst nicht zu kurz kommen. Jesus sieht das und nimmt Großzügigkeit sehr wichtig. Und nebenbei gesagt, will ich dir noch was dazu sagen. Wenn du den Eindruck hast, ich bin so ein 6 bis 18 Uhr Arbeiter. Wenn du länger dabei bist und dich mehr einsetzt, bewirkst du auch schon mehr und länger etwas. Was das sieht man bei der Geschichte so oft, bei den Jungs, die sich da beschweren. Wenn du schon länger dabei bist und dich mehr einsetzt, hast du auch schon mehr Herzen berührt, mehr Menschen bewegt, mehr Impulse weitergegeben, mehr Großzügigkeit auf die Straße gebracht. Und das ist was super, super Gutes. Danke dafür, dass du das tust. Und wenn du das noch nicht oder wenig tust und merkst, irgendwie meint Jesus mich damit, kann ich dich nur ermutigen, dich auf jeder Ebene, auch in unserer Kirche, mit Offenheit und Großzügigkeit einzusetzen. In dem Sinne, dass Menschen hier andocken können und sich willkommen fühlen. Und jetzt lasst uns zum Ende einfach mal gemeinsam ein bisschen träumen. Was würde sich denn hier ändern, wenn wir das 2025 noch mehr Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen? An vielen Stellen machen wir das super, super viel. Was würde sich ändern, wenn wir das in diesem Jahr noch mehr umsetzen, Schritt für Schritt? Welche Menschen könnten hier andocken und einfach aufatmen und erleben, ich darf dazugehören? Vielleicht hast du jemanden vor deinem inneren Auge, von der oder dem du weißt, das ist so ein Mensch. Ich würde mir so wünschen, dass er herkommt und das erlebt. Dann setz dich mit dafür ein, mit Offenheit und Großzügigkeit, dass das möglich ist. Und dass wir Menschen das vermitteln, was Jesus auch vermittelt hat. Komm einfach und gehör dazu. Du darfst Teil davon sein. Es ist gut, wenn wir die Gleichnisse von Jesus niemals einfach nur hören, ohne darauf zu reagieren. Und wir beenden ja heute auch die Staffel. Vielleicht ist dir in den letzten Teilen auch, wo der Klaus dir ganz viel weitergegeben hat zu den Gleichnissen, vielleicht ist dir da was deutlich geworden oder heute auch, wo du den Eindruck hast, es wäre ganz gut, darauf irgendwie zu reagieren. Und deswegen machen wir es jetzt so, dass auch das machen wir ein bisschen anders, machen wir auch nicht so oft. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir einfach still miteinander sind, eine kurze Zeit der Stille. Und ich gebe dir für diese Zeit der Stille 3 Fragen weiter. Das ist dein persönlicher Schritt, den du heute gehen kannst, wenn du auf das reagieren möchtest, was du gehört hast, indem du zum Beispiel anfängst, eine dieser 3 Fragen für dich zu beantworten. Du kannst das für dich selber erstmal tun, du kannst in der Zeit der Stille den Kontakt mit Gott aufnehmen und ihn reinholen in die Situation und fragen, was er davon hält. Oder ihm einfach deine Gedanken sagen dazu. Oder vielleicht auch über etwas, was dir sonst deutlich geworden ist bei den ersten 3 Teilen. Aber jetzt erstmal zu heute nochmal. Die 3 Fragen, die ich dir weitergeben möchte, sind: An wen hast du gedacht, als ich eben gesprochen habe? Gibt es jemanden in deinem Leben, den du gerade ausschließt? An wen hast du gedacht? Wer ist vor deinem inneren Auge vorbeispaziert? Wenn ja, dann fang an, diese Person wieder mit reinzunehmen. Indem du eine Einladung aussprichst, anrufst, eine Nachricht schickst, irgendwas, fang an, dein Leben wieder zu öffnen. Und investiere in die Beziehung, am besten noch heute. 2. Frage: Wie denkst du eigentlich über dich selbst? Wow, das ist eine krasse Botschaft auch, die in dem Gleichnis drinsteckt. Vielleicht geht's dir, wie ich am Anfang ja nur auf ganz seichter Ebene angeschnitten habe, in meinem Restaurantbesuch. Vielleicht trägst du tief in dir dieses Gefühl, ich bin eigentlich nicht willkommen. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, ich bin eigentlich wertlos und übersehen. Und ich habe auch keine Ahnung, was Gott über mich denkt, weil ich in meinem Leben wirklich was vor die Wand gesetzt habe. Und dann würde ich dich wirklich so sehr ermutigen und dir mitgeben, einfach von diesem Gleichnis her. Jesus sieht das, Jesus weiß das und Jesus ist nicht der, der den Kopf über dich schüttelt und der dich noch zur Tür bringt und sagt, schönen Tag noch. Jesus steht mit offenen Armen da und wartet, dass du dich ihm anschließt und dein Herz öffnest für ihn. Egal wie deine Geschichte ist, egal was du vergeigt hast, egal was du in den Sand gesetzt hast, egal was du vor die Wand gefahren hast. Die Offenheit und die Großzügigkeit Gottes sind für uns da, auch wenn wir es, und erst recht, wenn wir es richtig vergeigt haben. Und dritte Frage, über die du nachdenken könntest. Wie möchtest du 2025 Offenheit und Großzügigkeit ins PolitX tragen? Vielleicht ist dir eben was eingefallen, ein konkreter Schritt für dich, wo du denkst, das könnte ich tun. Da könnte ich mich herausfordern lassen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es wird, auch wenn ich vielleicht Angst habe vor diesem Schritt, aber ich würde es gern tun, mich herausfordern lassen und mich investieren in eine Gemeinschaft, die Großzügigkeit und Offenheit weitergibt und ausstrahlt.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.